My name is Pod. Dream Team Pod. Vorname.
Episode 242. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 242. Ausgabe des Dream Team Pod, des Podcasts des Fanclubs Dream Team Laumpalmen, des, und das darf in Zeiten der überall aus dem Boden sprießenden Podcasts auch einmal deutlich gesagt werden, ältesten Fan-Podcast von Borussia Mönchengladbach und einem der ältesten Fan-Podcasts Deutschlands überhaupt. Seit 2007, seit 14 Jahren also, begleiten wir die einzige und wahre Borussia nun schon auf all ihren Wegen, von den Niederungen der zweiten Liga bis zu den rauschenden Champions-League-Höhepunkten, von bitteren Niederlagen bis zu rauschenden Triumphen. So, dann ist das auch mal raus. Wenn am 17.04.2021 die Borussia ihr Heimspiel gegen die Spielgemeinschaft Eintracht aus Frankfurt austrägt, dann schreiben wir den 29. Spieltag und biegen auf die Zielgerade der von der Corona-Pandemie beherrschten Saison 2020-21 ein. Und es herrscht, verglichen mit der Vorsaison, verkehrte Welt. Während die Fohlenelf auf Platz 8 stehend darum bemüht ist, irgendwie noch ins europäische Geschäft zu kommen, sonnt sich der Gegner mit einem ansehnlichen Punktepolster auf einem Champions-League-Platz. So ist es am Ende dieser Saison auch Zeit, eine vorläufige Bilanz zu ziehen und zugleich einen Ausblick auf die folgende Saison zu werfen, der einige Veränderungen vorausgehen werden. Gefragt ist die Fanexpertise von drei Altinternationalen aus Süddeutschland, die zusammen weit mehr als 100 Jahre Fanerfahrung auf dem Buckel haben. Ralf, Jürgen und Heiko, die alle auch bereits seit etlichen Jahren Mitglieder des oberschwäbischen Fanclubs Dream Team Laupheim sind. Ralf, Jürgen, Heiko, wenn ihr bitte so nett wäret, euch kurz vorzustellen.
Ja, Ralf Pleier, mein Name. Ich bin 54 Jahre alt, komme aus Dietenheim-Recklesweiler, das ist im weiteren Umfeld von Laupheim. Bin seit über 10 Jahren Mitglied im Dream Team, seit Mitte der 70er Jahre mit dem Gladbach-Virus infiziert. Und vielleicht so als Anekdote, mein erstes Live-Spiel, das ich erlebt habe, war im September 80, ein tröges 0:0 im Münchner Olympiastadion gegen 1860 München. Die einzige Erinnerung, die ich daran habe, ist, dass Gladbach damals in Rot-Weiß aufgelaufen ist und das von der Optik her eher nach einem Münchner Lokalderby aussah.
Ich bin 51 Jahre mittlerweile alt, wohne in Eislingen, habe 2 Söhne. Einer davon konnte ich wirklich zum extremen Gladbach-Fan, der ja auch Mitglied im Fanclub ist, erziehen. Der andere schlägt ein bisschen aus der Spur. Ich bin 3 Wochen vor der ersten Meisterschaft von Borussia geboren. Bin dann auch ein paar Jahre als Kind in der Heimatstadt vom Rainer Bonhof in Emmerich am Niederrhein aufgewachsen. Meine erste Berührungspunkte waren mit 4 Jahren, als der Rainer Bonhof als frisch gebackener Weltmeister in einem seiner Heimatstadt empfangen wurde. Und richtig zum Borussia-Fan wurde ich dann aber so 76, 77 im Alter von 6, 7 Jahren, wo ich dann auch mit meinem Papa übrigens echter Pfälzer und absoluter FC Kaiserslautern-Fan, mit dem die Sportschau geguckt habe und wo ich gesagt habe, boah, die Mannschaft in weißen Trikots, die da spielt, die spielt aber echt einen tollen Fußball. Ich konnte lange den Namen nicht richtig aussprechen, habe aber zu meinem Vater gesagt, das ist jetzt meine Lieblingsmannschaft und habe mir immer wieder mal fragen müssen, wie eigentlich der Verein jetzt nochmal so richtig heißt, ausführlich. Und seitdem bin ich da ja angefixt und durch Höhen und Tiefen gegangen.
Ja, mein Name ist, wie du schon erwähnt hast, Heiko. Ich komme aus Murrhardt. Das ist ein kleines Städtchen in der Nähe von Stuttgart. Komme ursprünglich, wie wird man wahrscheinlich im Laufe des Interviews hören, aus der Pfalz. Gar nicht weit weg von Kaiserslautern, allerdings trotzdem seit 45 Jahren Gladbach-Fan. Und seit, ja, mittlerweile auch schon über 10 Jahren beim Dream Team Mitglied. Ja, das ist so kurz die Info zu mir.
Was vor über einem Jahr als Corona-Krise anfing, hat uns dann als Corona-Pandemie in Atem gehalten. Wie sieht die Bilanz in deinem näheren Umfeld aus?
Ja, da muss ich für mich vielleicht unterscheiden, weil ich seit gut 6 Jahren eine Wochenendbeziehung führe und das Wochenende tatsächlich vom familiären geprägt ist und das natürlich seit diesem Pandemiejahr vor allem durch Achtsamkeit, Rücksichtnahme, Zweisamkeit bezüglich Partnerin, Familie geprägt ist, weil einfach die sozialen Kontakte natürlich deutlich reduziert sind seit Anfang 2020. Unter der Woche befinde ich mich am Arbeitsplatz, der ist im Schwarzwald, in der Firma, bei den Mitarbeitern und Kollegen. Und das ist das Tun geprägt von einem hohen Maß an Disziplin. Und wir können für uns sagen, dass wir da in dem Jahr bisher ganz gut durchgekommen sind. Und es scheint mir auch der einzig erfolgversprechende Weg, solange wir eben nicht alle geimpft sind. Also insofern toi, toi, toi. Ich klopfe da auf Holz und hoffe, dass wir die Geschichte in den nächsten Monaten auch alle gut hinter uns bekommen.
Sagen wir mal so, im näheren Umfeld gibt es schon Fälle. Also bis jetzt bin ich von Corona verschont geblieben, Gott sei Dank. Es ist so, dass natürlich dann trotzdem logischerweise nicht nur im privaten, auch im beruflichen Umfeld sich einiges tut. Es ändert sich einfach, wobei ich das Glück habe, dass ich ohne Kurzarbeit oder sonst was voll arbeiten darf. Und das ist schon mal viel, viel wert, wenn ich da andere Branchen höre. Und was halt gewöhnungsbedürftig ist, auch dass mein Sohn im Homeschooling, da hat er sich auch dran gewöhnen müssen. Aber macht's gut und muss zu Klassenarbeiten dann in die Schule fahren. Kriegt aber alles gut hin und privat will man natürlich Kontakte zu Freunden, Konzertbesuche und natürlich nicht zu unterschätzen die Stadionbesuche und die Ausflüge mit dem Dreamteam.
Ich muss sagen, zum Glück ist es bei mir so, dass ich viel übers Homeoffice arbeiten kann, über Videoberatung, über Telefon, über E-Mail. Klar, mir fehlt natürlich der persönliche Kontakt zu meinen Kunden, fehlt mir natürlich schon extrem. Meine Frau hat auch Glück, dass sie in einer kleineren Kanzlei arbeitet und dort eigentlich alles fast normal lief. Die haben die Büros getrennt, dass da jetzt jeder im eigenen Büro sitzt und daher ging soweit auch alles relativ gut. Also wir sind da, muss ich ehrlich sagen, gut durchgekommen.
Keine gemeinsamen Touren, kein Stadionbesuch, Fußball am Fernseher ohne Stimmung. Wie sehr hat sich dein Fußballerleben verändert in dieser Zeit seit März 2020?
Ja, da geht es mir wahrscheinlich wie allen so, dass das Fußballerleben vornehmlich am Fernseher stattfindet. Und das natürlich aufgrund der leeren Stadien atmosphärisch mehr als grenzwertig ist. Ansonsten ist die Distanz größer zum Fußball, zum Verein, auch zum Fanclub natürlich, zu den Freunden und Bekannten. Und generell habe ich schon den Eindruck, dass viele in meinem Umfeld, ich will nicht sagen, mit deutlich weniger Interesse reagieren, aber dass natürlich die Distanz und die ein gewisses Maß an Gleichgültigkeit schon zugenommen hat.
Die Stadionbesuche fehlen. Es fehlen auch die gemeinsamen Fernsehnachmittage mit Kumpels. Die fehlen auch. Ja, also es ist schwierig. Was ich mir aber nicht nehmen lasse, ich habe ja auch schon mit anderen Fans gesprochen, die sagen, sie gucken sich gar keine Geisterspiele an. Also dafür ist meine Sucht für die Borussia viel zu groß, dass ich das machen könnte. Also ich habe das Sohn und Sky und ich lasse mir auch grundsätzlich nie ein Spiel von der Borussia entgehen. Ja. Und von daher, man hat sich natürlich dran gewöhnen müssen an die Geisterspiele, aber ich bin mit Herzblut genauso dabei, wie wenn ich live im Stadion wäre oder sonst was. Ja. Also ich lasse mir das auch nicht nehmen, sage ich es mal so. Ja.
Gerade der Anfang dieser ersten Geisterspiele, wo ich noch dran denke, das war gegen Köln, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also es war schon ein extrem sonderbares Erlebnis, muss ich sagen. Es fühlt sich eher an wie ein Testspiel, wie ein Training, aber nicht wie ein Bundesligaspiel. Und im Laufe der Zeit, muss ich sagen, hat das auch schon bei mir einiges an Emotionen weggenommen. Also, man ist dann immer so Feuer und Flamme vorm Spiel, wenn die ganzen Zuschauer fehlen, wenn das Ganze drumherum fehlt, wo sich so langsam der Pegel dann hochschaukelt, das fehlt leider alles. Heutzutage ist es so, schaltest den Fernseher ein, okay, halb geht's los, aber klar, ich bin nach wie vor noch immer voll dabei, wenn die Spiele sind. Ich schaue mir alle Spiele an. Aber es fehlt doch einiges an Emotionen und da sehne ich mich schon wieder hin zu den Zeiten, wo wir wieder ins Stadion gehen dürfen. Oder wenn zumindest wieder Leute im Stadion erlaubt sind. Angeblich soll ja eine Planung sein, dass zum Heimspiel gegen Bielefeld vielleicht was möglich wäre. Warten wir es ab. Würde mich auf jeden Fall freuen.
Über drei Viertel der Saison 2020-21 sind gespielt. Zeit, eine vorläufige sportliche Bilanz der Saison unserer Borussia zu ziehen hinsichtlich des DFB-Pokals, der Champions League, der Bundesliga und auch unter wirtschaftlicher Hinsicht.
Ja, ich würde es vielleicht mal unterscheiden, wenn ich mit meinem DFB-Pokal mal anfange. Lospech ab dem Viertelfinale würde ich das mal überschreiben. Gegen Dortmund kann man sicher verlieren. Das ist eine Paarung, die hätte auch das Endspiel sein können. Der Zeitpunkt war für uns natürlich nicht optimal. Das war nicht unsere stärkste Saisonphase. Insofern Haken dran, neues Spiel, neues Glück in der neuen Saison. In der Champions League würde ich sagen, Hut ab, Respekt für das Erreichte. Da war sicher nicht mehr drin, nachdem wir ja schon in der Vorrunde, ich denke, mehr erreicht hatten, als uns zugetraut wurde. In der Bundesliga haben wir, denke ich, eine Menge Punkte liegen gelassen, bereits in der Vorrunde und dann vor allem halt in der Schwächephase nach Bekanntgabe der Trainerentscheidung. Aber, wie sagt Franz Beckenbauer immer, schauen wir mal, was da noch geht. Wir sind ja noch in Schlagdistanz, was die Europapokalplätze angeht, da werden, denke ich, die nächsten Spiele eine weitere Tendenz für uns ausmachen. Also ich bin da eher optimistisch, dass wir den 6. oder 7. Platz durchaus noch erreichen können. Wirtschaftlich, und auch da sollte man vielleicht drauf gucken, glaube ich, dass in Gladbach die Verantwortlichen seit Jahren einen guten Job machen, mit Vernunft und Weitsicht die Dinge regeln, gute und nachhaltige Entscheidungen getroffen wurden, die Wirtschaftsdaten ja seit Mitte der Woche jetzt auf dem Tisch liegen. Also wir scheinen ja wohl mit einem blauen Auge die Saison überstanden zu haben. Und das stimmt mich insofern wieder optimistisch, weil wir ja doch über die Jahre offensichtlich ein Polster angelegt haben und somit auch in der neuen Saison der eine oder andere Euro auch in Beine investiert werden kann, wie es immer so schön heißt.
Ja, also fangen wir mit dem DFB-Pokal an. Also ich, hat wahrscheinlich so sein müssen, dass wir die falsche Borussia zugelost bekommen. Und es war ja dann wirklich ein 50-50-Spiel und das haben wir leider unglücklich verloren. Trotzdem war ich dann ganz glücklich, dass wir weitergekommen sind als letztes Jahr. Und es ist natürlich deswegen ärgerlich, weil wir jetzt dann, wenn wir das gewonnen hätten, daheim gegen Kiel gekommen wären und dann wären ja die Chancen schon sehr groß gewesen, nach Berlin zu kommen. Wobei dann auch dann das mit wahrscheinlich ein bisschen Wehmut zu sehen gewesen wäre, wenn wir in Berlin spielen und keiner darf dabei sein. Also das wäre natürlich auch, 95 war ich dabei beim Pokalsieg und das wäre natürlich herausragend, mal wieder beim nächsten Pokalfinale mit dabei zu sein. Champions League fand ich herausragend, vor allem nach dieser Gruppenauslosung. Als ich die Auslosung gehört habe, da habe ich an Schadensbegrenzung gedacht, ganz ehrlich, haben sich aber wacker geschlagen und das Spiel in Donetsk ist legendär und was auch legendär war, das war das Warten nach dem Abpfiff in Madrid, wo ich dann bei Sky umgeschaltet habe auf das Mailand gegen Donetsk Spiel und gezittert habe, wie die Spieler auch vor dem Computer damals in Madrid oder vor dem Handy, wo die alle drauf gestiert haben, dass das gut ausgeht. Also von daher, dass man gegen Man City verliert, das, ja, da war eigentlich auch aufgrund der aktuellen Krise, wo man das sagen musste, ja, auch nicht anders zu erwarten eigentlich. Bundesliga, wir haben halt unglücklich viele Punkte, oder was heißt unglücklich, teilweise auch durch, ja, Dämlichkeit, sage ich jetzt mal, viele unnötige Punkte liegen lassen, daheim gegen, wenn ich an die Spiele denke, daheim gegen Wolfsburg kurz vor Schluss, gegen Hoffenheim haben wir so blöd verloren, dann gegen Augsburg kurz vor Schluss den Ausgleich kassiert. Dann natürlich diese unsägliche Schwächephase, wo man neulich wirklich ja alle gebibbert haben, wie mal die Kurve wieder gekriegt wird. Wobei ich dann das Statement von dem Kramer ganz gut fand, dass halt auch der Spielplan da so reingespielt hat, ja, und alles nicht auf den Rose zurückzuführen ist, sage ich jetzt mal so. Und wirtschaftlich gesehen finde ich immer noch super, wie wenn ich da bedenke, wie 99 oder 2000 da um die Ecke rum der Verein wirklich eigentlich bankrott war, da die Kurve gekriegt wurde, ohne Investor, ohne anderen Stadionnamen, ohne was weiß ich, dass 50 plus 1 überhaupt eine Diskussion ist bei uns und so weiter. eine solide Politik und Wirtschaftspolitik geführt wird und die 17 Millionen Verlust, die werden wir auch verkraften. Ne? Da gibt es, glaube ich, andere Vereine, die stehen wesentlich schlechter da.
Fangen wir mal gerade vorne an beim DFB-Pokal. Ja, war ja immer der, oder ist nach wie vor immer der Wunsch vom Max, mal was Blechernes in den Händen zu halten. DFB-Pokal wäre für uns natürlich der kürzeste Weg gewesen. Leider ist dem nun leider nicht so. Zwar knapp, aber trotzdem wieder ausgeschieden. War, um ehrlich zu sagen, schon sehr ärgerlich und ja, wäre mehr drin gewesen dieses Jahr im DFB-Pokal. Dafür in der Champions League, dass wir da in der Mördergruppe überhaupt weitergekommen sind. Bombenleistung von den Jungs, muss ich sagen. Und dass man dann gegen City ausscheiden. Ich denke, da kann man niemanden Vorwurf machen. Und ich denke, hier in der Champions League, da haben wir wirklich das Maximum rausgeholt. Also da bin ich sehr, sehr zufrieden mit den Jungs. Hat uns natürlich auch finanziell nochmal ein Stück gut getan. Bundesliga, ja, da wissen wir noch nicht so genau, wo die Reise hingeht. Wir haben jetzt mit dem Unentschieden gestern in Berlin, denke ich, einen Punkt gewonnen. Vorm Spiel, klar, wollte jeder die 3 Punkte haben fürs europäische Geschäft. Allerdings nach dem Spielverlauf, denke ich, können wir mit dem Punkt sehr zufrieden sein. Die Jungs haben richtig gut gefightet und haben bis zur letzten Sekunde alles dafür gegeben, dass wir diesen Punkt mitnehmen können aus Berlin. Den haben wir jetzt und schauen wir mal, was er in Zukunft wert sein wird. Es wird, denke ich, bis zum letzten Spiel darf eine knappe Geschichte werden. Auch wenn viele sagen, Platz 7, dieser komische neue Cup, ist für uns uninteressant, würde ich selbst für mich sagen, egal, Hauptsache ist international spielen. Und wir wollen ja schließlich unsere Tour nach Tirana machen, von daher muss Platz 7 natürlich sein. Zum Wirtschaftlichen, klar, es hat viele Vereine extrem gebeutelt, da sind wir natürlich auch nicht verschont geblieben davon. Durch die Teilnahme an der Champions League haben wir da natürlich das zum Glück gut abfedern können und laut den Zahlen von dieser Woche jetzt mit einem Minus, glaube ich, von 16,8 Millionen abgeschlossen. Nicht schön das Ergebnis, klar, aber es hält sich auf jeden Fall im Rahmen und es ist nicht so, dass man Angst haben müsste. Und ich denke, da haben die Verantwortlichen auch einen richtig guten Job gemacht und ich denke, wir sind nach wie vor auf einem guten Weg. Auch wenn das jetzt natürlich ein kleineres Loch reinreißt, im Sommer wird man dann schauen, was noch in die Kasse kommt durch den Verkauf vom einen oder anderen. Aber grundsätzlich bin ich da sehr positiv gestimmt, was das anbelangt.
Verpassen. Ich lachte, denn ich dachte. könnte dich verführen. Heute kann ich deinen Stachel in meinem Herzen spüren. In meinem Herzen spüren. Schattenhaftes Wesen, mystisch und geheimnisvoll, bist du für mich gewesen. Ich glaubte, ich könnte dich bezwingen. Dachte, es würde mir gelingen, deine Liebe zu gewinnen. Schattenhaftes Wesen, ich stützte tief.
Welke Rosen, schaurig schöne Musik mit einem schaurig schönen Text von der Band Conte, von der Plattform Jamendo.com. Wie schätzt du persönlich die Entscheidung Marco Roses ein, nach Dortmund zu wechseln? Und wie bewertest du die Auswirkungen? Und wie bewertest du die Auswirkungen, die diese Entwicklung auf verschiedenen Ebenen hatte, hat und haben wird?
Ja, also ich hab zunächst mal die Entscheidung bedauert, zumal sie sich einfach ja im Nachgang unmittelbar danach schon als Stimmungskiller, ich denke auch als leistungshemmend erwiesen hat. Ich denke auch, er hätte in Gladbach in den nächsten Jahren einfach noch was bewegen können, einen guten Job machen können. Ob er es am Ende bereut, wird die Zeit zeigen. Dennoch glaube ich auch, dass die Empörung und auch die Enttäuschung vor allem deshalb so groß war, und das sind die Gladbacher halt auch Traditionalisten, weil er halt nach Dortmund geht. Mein, würde er zu Manchester United oder zu Atletico Madrid gehen, da glaube ich, hätte sich die Empörung eher im Rahmen gehalten, ist zumindest meine Meinung. Respekt, denke ich, von Max Eberl für seinen Rückgrat und seine Entschiedenheit, mit der er sich hier positioniert, und ihm wünsche ich vor allem, dass die Saison ein gutes Ende nimmt und wir vielleicht auch noch einen Europapokalplatz erreichen. Ja, grundsätzlich glaube ich, dass wir uns halt künftig davon verabschieden müssen, dass am Ende in erster Linie der Verein, also der Arbeitgeber, entscheidet, wie lange ein Trainer im Verein tätig ist und sein wird. Wir werden hier einfach lernen müssen, in kürzeren Zyklen zu denken. Und wenn ich wir sage, da meine ich eben Vereinsverantwortliche wie Fans, wie Ultras, wie Fanprojektverantwortliche, also dieses Idealbild, das wir haben, dass wir so lang wie möglich à la Favre, ich will nicht in die Urzeiten der Fohlenelf zurückgehen, möglichst lange mit einem Trainer arbeiten können. Das denke ich, davon werden wir uns verabschieden. Eventuell profitieren wir ja in den nächsten Tagen und Wochen auch von so einer Entwicklung mit Blick auf den neuen Trainer, den wir ja hoffentlich bald engagiert haben werden.
Ja, also natürlich war ich auch erstmal geschockt, als ich mal irgendwie über eine WhatsApp-Gruppe das erste Gerücht im Kicker damals, das war glaube ich November, Dezember oder keine Ahnung, wo, dass der bei Dortmund im Gespräch ist, oder dass es eigentlich so fast schon klar ist, also abgesprochen, also unterschrieben ist noch nichts, so ungefähr, dann war ich natürlich im ersten Moment ziemlich geschockt und habe gesagt, was soll das jetzt, vor allen Dingen, wie er sich da immer so geäußert hat. Und dann habe ich mir natürlich dann irgendwann gedacht, okay, wo das dann wieder konkreter wurde mit den Gerüchten, dass das alles so wie so ein Masterplan bei ihm ausgesehen hat, dass er von Anfang an gesagt hat, okay, er nimmt jetzt mal Gladbach so als Übergangsstation für eine andere, vermeintlich bessere Position, wobei man das natürlich dann in der Situation zeitlich gesehen auch hauptsächlich nur aufs Geld bezogen hat und nicht auf die Tabellenplatzregion, weil dann eigentlich war das ja in der Zeit unverständlich, oder hat man sich das als große Verbesserungen dann gesehen. Und ich muss jetzt aber eins dazu sagen, was ich unglücklich fand, das war die Bekanntgabe vom Zeitpunkt von diesem Wechsel. Ja, also dass man das vor dem Pokalviertelfinale gemacht hat. Ja, und letztendlich aber sage ich jetzt auch mal so, das hat man jetzt auch bei Paderborn mit dem Baumgart gesehen, als der jetzt auch gesagt hat, ja, er geht jetzt. Die schlagen dann trotzdem 3-0 Bochum. Und ich glaube auch nicht, dass es den Profis so groß im Kopf rumgegangen ist, wie das im näheren Umfeld, im Fanumfeld diskutiert wurde. Ja, und da muss ich wieder dem Kramer recht geben im Sportstudio, wo er dann gesagt hat, da war halt auch dieser Spielplan so, wo halt dann wirklich extreme Spiele waren. Klar, natürlich haben wir auch ein paar Spiele wirklich schlecht gespielt, aber da hat man auch gemerkt, dass sie dann zu denken anfangen, aber das meiner Meinung nach hing das nicht riesig mit dem Trainerwechsel zusammen, ja. Und jetzt sage ich halt einfach, jetzt nach vorne schauen und das Erfolgserlebnis, Gott sei Dank haben sie da gegen Schalke wirklich die Kurve gekriegt und ja, jetzt denke ich da mal positiv nach vorne.
Persönlich bin ich ehrlich gesagt sehr enttäuscht von Marco Rose. Ich habe nach wie vor noch die Worte aus der ersten Pressekonferenz im Ohr, was er mit Gladbach alles erreichen möchte, was er hier zusammen mit dem Verein aufbauen möchte. Und nach etwas mehr als einem Jahr entscheidet er sich zu gehen. Also das konnte ich so richtig nicht nachvollziehen, zumal Dortmund nicht so ist, dass die jetzt mittlerweile meilenweit von uns entfernt sind. Von daher konnte ich es ehrlich gesagt nicht verstehen, zumal er in Gladbach es mehr oder weniger machen konnte, was er wollte, ist okay. Lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber in Dortmund wird er mit Sicherheit da nicht so viel Freiräume haben wie in Gladbach. Aber es ist seine Entscheidung, wenn er gehen möchte. Es gibt so einen schönen Spruch, Reisen, das soll man nicht aufhalten. Ist schade, aber wir müssen das akzeptieren und einfach nach vorne schauen und weiter schauen, wie es vorwärts geht mit dem neuen Trainer dann. Klar hat es natürlich viele Auswirkungen, sei das jetzt Kaderplanung, neuer Trainer soll ja auch eine Entscheidung mittreffen, was die neuen Spieler anbelangt, was zu seiner Spielphilosophie mit beiträgt. Ist jetzt natürlich extrem schwer. Max hat jetzt natürlich in den letzten Wochen in erster Linie damit zu tun, einen neuen Trainer zu finden. Hätte die Zeit vielleicht auch lieber genutzt, um neue Spieler zu verpflichten für die neue Saison. Aber das wird sich jetzt leider alles ein bisschen schieben. Und dann ist die Frage, ob diese Spieler dann überhaupt noch verfügbar sind oder nicht. Es ist nicht einfach, aber ich habe dann nach wie vor vollstes Vertrauen in den Max. Der wird es schon wuppen. Und in der neuen Saison geht es wieder bei Null los.
Der kommende Gegner heißt am nächsten Samstag, den 17.04.2021, Eintracht Frankfurt. Was erwartest du für ein Spiel? Was sind dann für dich die Anforderungen, die der neue Gladbach-Trainer erfüllen muss? Und würde der heiß gehandelte Frankfurter Trainer Adi Hütter deiner Meinung nach in dieses Profil passen?
Ja, der Adi Hütter, um den Namen schon mal aufzugreifen, der wird sicher am Samstag im Mittelpunkt stehen. Was Medieninteresse angeht, nach den Spekulationen der vergangenen Tage, ich erwarte ein gutes, ein offensives, vielleicht sogar auch ein torreiches Bundesligaspiel, vielleicht sogar ein Spektakel. Also ich glaube, ein Spiel, auf das sich eigentlich alle freuen können. Und der Adi Hütter, der macht aus meiner Sicht einen sensationell guten Job. Wobei ich eine Anekdote erzählen muss. Ich habe den während oder bei seinem ersten Pflichtspiel, damals DFB-Pokalspiel in Ulm vor 3 Jahren erlebt. Und als die Frankfurter als Titelverteidiger ausgeschieden sind in der ersten Runde. Und ich hätte damals jeden Betrag darauf gewettet, dass er die Saison nicht überleben wird. Und seitdem positive Entwicklung erscheint. Offensichtlich das Maximum aus dem Kader mit sicherlich auch in gewisser Weise begrenzten finanziellen Möglichkeiten zu holen. Und das, um den Bogen zu schlagen, ist sicher auch eine Anforderung, eine Situation, die er so oder ähnlich auch in Gladbach vorfinden würde. Also insofern, damit positiven Erfahrungen und Ergebnissen dann vielleicht aufwarten zu können, warum nicht? Ich könnte mir das ganz gut vorstellen, dass das passen könnte.
Grundsätzlich, also ich muss mich immer an das wirklich extrem spannende Hinspiel erinnern in Frankfurt, wo wir da das 3-3, 2 Tore in der Nachspielzeit geschossen haben, der Stindl, wo er herausragend gespielt hat. Also ein ähnlich kampfbetontes Spiel zweier spielstarker Mannschaften erwarte ich da auch. Ja? Und da muss man wirklich dagegen halten, weil Frankfurt ist ja immer so eine Mischung aus spielstarken Typen wie den Kostic, Jovic und Silva und jetzt auch dieser Japaner, dieser Kamada oder wie er heißt. Und dann aber auch so Haudegen wie der Hinteregger. Und da muss man halt auch kämpfen. Von daher erwarte ich ein sehr spannendes Spiel, zumal ja wir wieder auch in der Spur sind. Aber es wird natürlich, vor allem jetzt, wo vielleicht beide Torhüter ausfallen, weiß ich nicht, was der Sippel genau hat, keine Ahnung, ob dann da vielleicht der dritte Torwart ins Spiel muss, ins Tor muss. Aber ansonsten wird es natürlich schon eine enge Geschichte. Also ich finde, der Hütter, der lässt einen schönen Fußball spielen und ich glaube, dass der auch einiges aus einer Truppe rausholen kann, so wie er es jetzt in Frankfurt bewiesen hat. So wird es jetzt wahrscheinlich mit jeder anderen Mannschaft auch tun können. Und von daher, also ich finde es nicht die schlechteste Lösung.
Ja, also erstmal zum Spiel. Ich denke, das wird ein sehr, sehr, sehr intensives Spiel werden. Sieht man ja auch an der Spielweise von der Frankfurter. Die haben ja gestern dann auch wieder, das war ja auch wieder ein verrücktes Spiel gegen Wolfsburg, dass sie dann 4-3 gewonnen haben. Also die sind momentan physisch, mental, die sind richtig gut drauf, die Frankfurter. Nicht umsonst stehen sie momentan auf dem vierten Platz mit einem guten, guten Vorsprung vor Dortmund. Das haben sie sich auch verdient, muss ich sagen. Ich würde es ihnen auch gönnen. Von daher wird es nicht einfach für uns. Ich hoffe, dass Hofi dann am Samstag wieder mit dabei ist. Wäre eine wichtige Personalie. Die Anforderungen für einen neuen Trainer, dass er genau das, was Max und Rainer ja auch diese Woche schon gesagt haben, er muss zu Gladbach passen. Und das finde ich richtig klasse. Ich möchte auch einen Trainer haben, wo ich sage, der passt zu uns und erreicht die Mannschaft, erreicht die Fans. Adi Hütter, den du ja schon ins Spiel gebracht hast, denke ich, würde gut passen. Ist ein exzellenter Fachmann, hat Frankfurt hier super weiterentwickelt, hat auch einen guten Charakter, finde ich, und hat seine klaren Vorstellungen. Was mir so ein bisschen momentan fehlt an der ganzen Geschichte ist, mir fehlt momentan so ein bisschen die Unbekümmertheit bei unseren Jungs. Seit der Bekanntgabe vom Weggang von Rose, ist da irgendwie, fühlt sich teilweise an, wie wenn eine Handbremse drin ist. Und ich denke, das wird auch mit einem wichtigen Punkt zu sein für den neuen Trainer, diese Handbremse zu lösen. Ich erinnere einfach damals, was das war bei Schubert, der einfach diese Zügel mal locker gelassen hat und die Jungs hat laufen lassen. Und die Jungs haben wieder richtig Spaß am Fußball gehabt. Und genau so muss es wieder kommen.
Welche Kaderveränderungen erwartest du? Wo besteht deiner Meinung nach der größte Handlungsbedarf?
Also ohne dass ich da jetzt auf einzelne Namen oder auch Positionen eingehen will, glaube ich, dass einfach Abgänge ersetzt werden müssen. Zacharia ist ja ein Name, der immer wieder gehandelt wird. Da glaube ich, geht es schon darum, dass man die Lücken entsprechend schließt. Da wird vielleicht dann über Transfererlöse auch der eine oder andere Euro zur Verfügung stehen. Ansonsten hoffe ich mir vor allem, dass aus der zweiten Reihe, aus der Garde der jungen Spieler vielleicht der eine oder andere herangeführt werden kann, auf sich aufmerksam machen kann, ob das ein Rocco Reitz ist oder ein Skelly, ein Lockel, die heute ja bereits in der Regionalliga zumindest Spielpraxis sammeln, um dann vielleicht auch in Verbindung mit den erfahrenen Spielern wie ein Kramer oder andere dann einfach wieder eine gute Mischung zu geben. Aber ich lasse mich da mal überraschen. Ich gucke da mal. Da werden die sportlich Verantwortlichen schon die richtige Entscheidung treffen.
Ja gut, es hängt natürlich viel davon ab, wer geht, sage ich jetzt mal so. Also für den Zacharia, der immer als Abgang gehandelt wird, haben wir ja diesen jungen Franzosen aus Toulouse schon geangelt. Man hört immer wieder vom Ginter, wobei das wirklich wehtun würde. Ich glaube, das wäre der Abgang, der wirklich am meisten schmerzen würde, wobei man da ja auch wieder hört, dass man dann vielleicht an dem Marvin Friedrich von Union dran wäre. Unabhängig von den Abgängen sehe ich am meisten Handlungsbedarf auf den Flügeln nochmal, weil der Lazaro ist ja nur ausgeliehen, weiß man auch nicht, was mit ihm passiert, außerdem verletzungsanfällig. Unter uns gesagt, Patrick Herrmann hat mich in dieser Saison gar nicht überzeugt, ja, wenn er eingesetzt wurde. Also ich weiß, das ist ein Gladbacher Urgestein und eigentlich darf man nicht kritisieren, aber ich finde, der hat schon wesentlich bessere Spielzeiten gehabt. Und über den Traoré brauchen wir auch nicht diskutieren, der wird wahrscheinlich seinen Vertrag gar nicht verlängert bekommen. Also von daher glaube ich, dass da auf den Flügeln irgendwas gemacht werden sollte. Und was ich ja mal gelesen habe, ist so ein Transfergerücht, da gibt es ja den einen von Saloniki, an dem anscheinend auch die falsche Brust dran sein soll, Christos Zalis oder so, wie der heißt. Und das soll ein schneller Mann sein, 15 Millionen kosten. Ja, also da würde ich Bedarf sehen. Und wie gesagt, natürlich Innenverteidigung, wenn der Ginter geht. Was mit Neuhaus ist, keine Ahnung. Hört man ja auch immer wieder das und jenes. Und aber da wird auch der Max, dem vertraue ich da voll, dass er da schon was in petto hätte. Und von daher, genau. Also das sind so meine. Ich rechne fest mit Abgängen Zakaria, höchstwahrscheinlich auch Neuhaus, denke ich jetzt mal. Traoré wird nicht verlängert. Lazaro muss vielleicht zu Inter zurück und das sind so die Baustellen.
Also, kommt natürlich darauf an, wer uns im Sommer alles verlassen wird. Ich meine, wenn man teilweise sich die Medien so anhört, dann ist ja die halbe Mannschaft mehr oder weniger weg. Das ist natürlich in meinen Augen übertrieben. Mit Abgängen werden wir rechnen müssen. Also ich selbst rechne extrem stark mit dem Abgang von Zakaria. Ich denke, dass da der wird nicht zu halten sein. Die Spekulationen um die anderen Spieler haben sich jetzt natürlich auch in den letzten Wochen, wo es nicht so lief, natürlich da auch ein bisschen abgekühlt, sei das jetzt Neuhaus oder Thuram oder Player oder aber auch hinten mit Ginter. Warten wir es mal ab. Ich denke, für uns wird wichtig sein, das Thema Mittelfeld gut zu besetzen und da einen adäquaten Ersatz für Zakaria zu verpflichten. Das ist in meinen Augen eigentlich das wichtigste Puzzlestück, was wir vor der Brust haben jetzt für die neue Saison und punktuell dann zubauen. Ich würde mir auch wünschen, dass wieder ein bisschen mehr aus unserer U23 der eine oder andere hochgezogen wird, beziehungsweise auch mal öfters eine Chance kriegt.
Mit welchen Erwartungen blickst du denn auf die kommende Saison 2021-22?
Also mit Blick auf sportliche Ergebnisse glaube ich schon, dass wir auch in der neuen Saison um die Europapokalplätze mitspielen werden und können. Wobei die Herausforderungen sicher genauso hoch sein werden wie in diesem Jahr, weil es zeigt sich ja, dass immer irgendjemand mit dazukommt, mit dem man vielleicht nicht gerechnet hat oder sich die Etablierten wieder stabilisieren. Also insofern, das bleibt da sicher spannend und die Anforderungen entsprechend hoch. Mein Wunsch wäre allerdings vor allem, dass wir als Dreamteam Laupheim in der Gemeinschaft das ein oder andere Spiel wieder im Stadion live erleben dürfen, denn ich hätte nicht gedacht, wie sehr ich mal eine 14-stündige Busfahrt vermissen würde. Also insofern hoffe ich, dass wir gemeinsam bald mal wieder im Stadion unsere Mannschaft unterstützen können.
Ja, ich bin ja mal gespannt, ob wir jetzt noch irgendwie was mit Europa reißen können, ob wir da entweder in dem neuen Konferenzcup, wo wir ja schon auch mal gewitzelt haben, dass wir eine Bustour nach Tirana machen, oder wie das dann weitergeht und davon, von dieser, ob eine Dreifachbelastung stattfindet, mache ich auch viel abhängig. Also ich denke, dass wir auf jeden Fall immer grundsätzlich das Zeug haben, unter die ersten sechs zu kommen. Aber ich glaube, dass auch diese Saison schon die Dreifachbelastung schon auch ein bisschen Tribut gezollt hat. Ja, und man sieht es ja an Mannschaften wie Wolfsburg oder Frankfurt auch, die ohne große Belastung ja, relativ konstant in der Bundesliga spielen. Also von daher, mache ich es davon ein bisschen abhängig. Natürlich auch dann logischerweise vom neuen Trainer und entsprechenden Neuzugängen. Im Pokal würde ich hoffen, dass wir noch ein bisschen weiterkommen, weil das ist, wenn wir eine Titelchance haben, dann natürlich da. Und es wäre natürlich mal genial, wenn wir mal alle nach Berlin könnten und wieder mit vollem Zuschauerprogramm und so weiter. Das wäre natürlich perfekt. Ich bin guter Hoffnung, dass wir weiterhin im oberen Tabellendrittel landen werden auch.
Ja, also Erwartungen selbst habe ich folgende, dass es einfach mal wieder möglich ist, ins Stadion zu gehen, gemeinsame Touren zu erleben. Und das Thema Corona hat uns sehr gebeutelt. Allerdings auch klar die Nachricht, dass Marco Rose uns verlassen wird. Und da einfach mal die Uhr wieder auf Null stellen und einfach wieder mit neuer Euphorie und neuem Willen einfach in der neuen Saison wieder bei Null loslegen und Gas geben und einfach wieder Spaß am Fußball haben und vor allen Dingen auch gemeinsam wieder Spiele sehen, gemeinsam wieder zu Touren fahren, sei es jetzt zum Heimspiel oder zu Auswärtsspielen oder dann im Mai 2022 unser Endspiel in Tirana. Das sind natürlich Touren, auf die ich mich jetzt schon freue.
Du bist Mitglied im Gladbach-Fanclub Dream Team Laupheim hier in Oberschwaben. Was spricht für diesen Fanclub?
Also ich kann eigentlich alle nur ermutigen und aufmuntern, sich mal mit dem Dream Team Laupheim näher zu beschäftigen, weil es einfach ein toller Haufen ist, der aus jung und alt, aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten, aus nah, aus fern sich zusammensetzt und das Sich-Treffen beim Stammtisch oder im Rahmen einer Fahrt zum Spiel ist für mich immer so ein bisschen ein Zusammenkommen einer Familie. Und insofern, das sind gut investierte Gelder dieser ja durchaus faire, niedrige Jahresbeitrag. Also ich kann tatsächlich nur jeden ermutigen, der schwarz-weiß-grün denkt, sich auf die Homepage zu begeben, einen Aufnahmeantrag auszufüllen und ja, sich zu zeigen in der Runde.
Ja, gute Frage. Also eigentlich ist es recht einfach zu beantworten, weil ich bin ja auch über den Chris Schüller, herzliche Grüße, wenn er mich hört, über diese Schiene an den Fanclub gekommen und dann habe ich dann relativ schnell gemerkt, das ist eine gute Mischung vom Alter her, von beruflichen Gruppen her, es sind keine Chaoten dabei, es sind verschiedene Altersgruppen, wie gesagt, dabei, Männlein, Weiblein, wirklich gute Leute, mit denen man viel Spaß haben kann und also von daher, also war eine super Entscheidung, dabei zu treten und ich kann es wirklich nur empfehlen, die Auswärtsfahrten vom Preis-Leistungs-Verhältnis genial und es waren wirklich immer geniale Erlebnisse und von daher, also ich kann es jedem empfehlen, der sein Herz für den geilsten Verein der Welt hat.
Ja, man kann dafür nur werben, wenn man da selbst Mitglied ist. Das muss jeder einfach erlebt haben, der Gladbach-Fan ist und einfach mal mit uns eine Tour macht, wie viel Spaß das macht, wie toll das ist, welche herzlichen Leute da dabei sind. Es macht einfach Spaß, mit den Leuten eine Tour zu machen, gemeinsam im Stadion zu stehen, vorher im Fanhaus ein Bier zu trinken. Egal, es ist einfach eine herzliche Gemeinschaft und das muss jeder einfach mal erlebt haben und jeder Gladbach-Fan, der das mal mitmacht. Ich denke, wird sich dann auch relativ schnell dazu entscheiden, bei uns im Fanclub Mitglied zu werden.
Ich glaube, man kann das relativ kurz besprechen. Wenn irgendwo ein Stein fällt, ein Trainer einen Verein verlässt, dann werden viele Kandidaten auch gehandelt. Dass mein Name dabei ist, ist ja okay. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr, glaube ich, wo Lucien Favre in der Kritik gestanden ist, ist auch mein Name gefallen. Aber Fakt ist eines, ich bin immer noch hier bei Eintracht Frankfurt und ich beschäftige mich auch nur mit Eintracht Frankfurt.
Ich bleibe.
Tja, der Profifußball ist doch wirklich ein schnelllebiges Geschäft. Kaum haben wir am Sonntag, den 11.04.2021, unsere Gespräche geführt, geben die Borussia und die Frankfurter Eintracht zwei Tage später, also noch vor dem direkten Duell gegeneinander bekannt, Adolf, genannt Adi Hütter, wird zur neuen Saison Nachfolger von Marco Rose. Adolf heißt er übrigens nicht aus irgendwelchen politischen Gründen, sondern auf Betreiben seiner Taufpatin, seiner Großmutter. Denn kurz vor seiner Geburt war sein Onkel mit 27 Jahren bei einer Steinlawine umgekommen. Und seine Oma wollte noch einmal einen Adolf in der Familie, aber zur Beruhigung von uns allen, seine Mutter nannte ihn von Beginn an Adi. Und das ist Adi Hütter, geboren am 11. Februar 1970 in Hohenems in Österreich. Als Spieler dreimal österreichischer Meister und Supercup-Sieger mit der SV Austria Salzburg. Einmal österreichischer Pokalsieger mit dem Grazer AK. 14 Spiele bestritt er für die österreichische Nationalmannschaft, Position zentrales Mittelfeld. Als Trainer wurde er 2012-13 Meister der zweiten Liga in Österreich mit dem SV Gröding. 2014-15 wurde er österreichischer Meister und Pokalsieger mit Red Bull Salzburg. 2017-18 schließlich wurde er Schweizer Meister mit den Young Boys Bern und konnte so in der Champions League Qualifikation auf Borussia Mönchengladbach treffen. 2020-21, in dieser Saison also, führt er Eintracht Frankfurt bis zu diesem Spiel und möglicherweise erstmals in die Champions League, denn aktuell liegt die Frankfurter Eintracht auf dem 4. Platz. Als Trainer blieb er bisher 2 oder 3 Jahre bei einem Verein, den er gewöhnlich dann auf dem Höhepunkt verließ. Tja, das, was die Frankfurter Fans da bei einem Euroleague-Spiel in Limassol gesungen haben, würde natürlich in Gladbach nie funktionieren. Dort würde man eher sowas singen wie: Ja, wir haben Adi Hütter und den lieben auch die Mütter. Denke ich mal, oder? Und hier einige Stimmen der Protagonisten Eberl, Hütter und Rose vor dieser Partie.
Adi Hütter hat ja 2016 mit Young Boys Bern schon Champions League Quali gegen uns gespielt. Und seitdem verfolgen natürlich auch Wege von Trainern, auch von Adi, auch Adis Weg. Und ja, es war eben so, dass nach der Entscheidung von Marco ich begonnen habe halt zu suchen und habe halt unser Interesse hinterlegt beim Berater von Adi. Damals war es aber gar kein Thema gewesen. Er wollte sich voll auf Frankfurt konzentrieren, aber trotzdem habe ich mein Interesse hinterlegt, weil Hartnäckigkeit ist ein Stück weit meine Qualität auch, die ich habe. Sondern es geht darum, dass Borussia Mönchengladbach hier das Spiel heute gewinnen möchte. Spiele gegen Eintracht Frankfurt sind immer wild. Und wild meine ich eben nicht konfus, sondern wirklich mit Plan, Hektik zu erzeugen, Stress zu erzeugen. Wir wollen ähnlich Fußball spielen. Wir haben eine gute Fußballmannschaft, versuchen aus diesem Stress herauszuspielen. Also vom Papier her wird es ein spannendes und interessantes Spiel.
Wir wollen unseren Platz, sage ich mal, unter den ersten 4 behaupten. Wenn es geht, natürlich mit einem Superspiel sogar ausbauen. Auf der anderen Seite Gladbach, die auch noch ins internationale Geschäft holen. Da 2 Mannschaften, die den Offensivfußball pflegen, die sagen wir mal so, relativ zügig versuchen, den Weg zum Tor zu finden. Und ich denke, es sind viele gute Spiele auf dem Platz. Und wir wünschen uns alle, dass es ein interessantes Fußballspiel wird. Ich glaube, wir haben sonst gegen alle Bundesliga-Clubs schon mal gewonnen, gegen Gladbach noch nicht. Und wir werden natürlich heute noch einmal das Sahnehäubchen. Aber es geht am Ende des Tages um wichtige 3 Punkte. Wenn wir es heute hier schaffen können, wäre natürlich ein Traum.
Es wird sicher ein intensives Spiel, davon kann man ausgehen. Spiele von uns und auch der Eintracht gehen immer wieder in diese Richtung. Vielleicht kein Leckerbissen, aber ich würde mir schon wünschen, dass auch viel Fußball dabei ist.
Und hier am 29. Spieltag die Aufstellung für das Heimspiel unserer Borussia gegen Eintracht Frankfurt mit der Nummer 21, Sippel. Die 8 trägt Zakaria, die 10 Thüram, 14 Player, 18 Leiner, 19 Lazzaro, 23 Hofmann, 25 Benzebaini, 28 Ginter, 30 Elvedi und die 32 Neuhaus. Auf der Bank sitzen heute Grün, Hermann, Wolf, Bayer, Traoré, Wendt, Janschke, Embolo und Reitz. Auf der Frankfurter Seite gibt es immerhin 3 Spieler, die früher schwarz-weiß-grüne Trikots trugen, nämlich Depriezo, Martin Hinteregger, der heute verletzt fehlt, und natürlich Armin Younes. Bei allem Tamtam im Vorfeld ist die Geschichte des Spiels schnell erzählt, so schreibt die Torfabrik. Überschrift 4:0, Borussia schlägt Frankfurt klar und deutlich. Mit einem satten 4:0 besiegte Borussia Mönchengladbach am Samstag Eintracht Frankfurt. Ginter, Hofmann, Benzebaini und Wolf trafen für die Fohlen-Elf zum Sieg über die aktuelle Mannschaft ihres künftigen Trainers Adi Hütter. Dabei sei noch angemerkt, dass 3 weitere Möglichkeiten für Treffer da gewesen wären, wenn denn Dennis Aitken, der Schiedsrichter, den einen oder anderen Elfmeter gegeben hätte. Nichtsdestotrotz landet Borussia am Ende dieses Spieltags auf Platz 7, punktgleich mit Union Berlin, aber jetzt mit der besseren Tordifferenz. Also, Europa ist sowohl für die Frankfurter, die noch in die Champions League kommen können, als auch für Borussia entweder in der Euroleague oder der neuen, neu startenden Conference League möglich. Schauen wir mal. Was vor der Partie so kompliziert erschien, ist nach der Partie ganz einfach. Rose siegt über Hütter, Fohlen schlagen Adler, Europa League-Träume gewinnen gegen Champions League-Träume. Und so wird das Finale der einzigartigen Saison 2020-21 eingeleitet. Wir hören noch die Band Modern Pitch von der Plattform Jamendo.com mit ihrem Song Roses. Bleibt ihr gesund, bleibt auf der Hut, nehmt euch vor Dornen in Viren und an Rosen in Acht. Das wünscht euch euer Dream Team Pod.
I've been drinking for years just to shake them off. All these demons inside raging all along. I've been talking some shit just to tell a lie. I've been sleeping in tears just to survive. But I, we hold it for you. And I, we hold it for two. Faking all along. I've been waiting right here, trying to stay high, drinking spirits to feel like I'm.